Hallo, ich bin Patrick. Mit dem virtuellen Zukunft für Finanzberatung Tourbus bin ich quer durch die Republik unterwegs, immer auf der Suche nach interessanten Gesprächspartnern aus einer der wohl spannendsten Zukunftsbranchen. Mit dabei natürlich das Zukunft für Finanzberatung Freundebuch und das werden wir jetzt gemeinsam ausfüllen. Auf geht's! Maximilian Schroll und wir sehen uns heute nicht bei dir, wo ich mit meinem Tourbus hingefahren bin, sondern du bist heute ins schöne Schweinfurt gekommen und wir sitzen jetzt hier am Platz. Der Bus parkt draußen, dein Auto parkt auch draußen, aber sehr schön, dass du da bist. Hallo Max.
Patrick, sehr, sehr schön hier zu sein. Vielen, vielen Dank für die Einladung.
Jumata Consulting und Futurance Podcast. Podcaster, das ist unheimlich toll, dass wir jetzt mal hier gegenseitig ich durfte ja auch schon bei dir im Podcast sein, dass wir uns jetzt mal gegenseitig hier interviewen. Aber ich habe heute natürlich auch das Freundebuch dabei. Und in diesem Freundebuch stehen ja die altbekannten und vielleicht auch ein paar neue Fragen. Und ich bin mal sehr gespannt, wie deine Antworten lauten.
Ich auch.
Bist du bereit?
Auf alle Fälle, Patrick.
Sehr gut. Die erste Frage, die hier drin steht, ist, hast du einen Spitznamen?
Oh ja, also eigentlich ja Maximilian, von zu Hause, von früher Maxi. Das habe ich dann irgendwann, als ich die Gelegenheit sich ergeben hat, nachdem ich dann nach dem Abi 2015 mich nach Stuttgart verabschiedet habe und das erste Mal wieder die Chance hatte, oder das erste Mal in meinem Leben die Chance hatte, mich so in Anführungszeichen neu zu erfinden, da habe ich mir gedacht, das I muss weg, sonst klinge ich immer wie so ein winzig kleiner Bub. Und dann wurde Max raus und ich höre aber auf eigentlich fast alles.
Okay, aber so Schrolli und sowas gab es wahrscheinlich auch.
Gab es vom Fußball mal eine Zeit lang, ja. Aber hat sich bei mir nie so richtig durchgesetzt. Bei meinem Bruder ehrlich gesagt eher.
Ach so, ja. Na gut. Ja gut, wenn dein Bruder so genannt wird, kannst du ja nicht so genannt werden.
Das stimmt.
Das ist ganz klar. Ja. Max, wie alt bist du?
28.
Wie ist dein Familienstand?
Ledig.
Ledig?
Mhm.
Okay. Und du lebst wo privat?
Ich lebe privat im wunderschönen Donauwörth. Ist wirklich wunderschön. Also ist eine unfassbar schöne kleine Stadt im bayerischen Schwaben zwischen Nürnberg und Augsburg angesiedelt. Wie ihr schon gehört habt, Augsburg spricht man es aus. Ja, ja, ja. Und ist auf jeden Fall eine Reise wert, aber dann bitte nur untertags, weil wenn ihr abends irgendwas machen wollt, dann seid ihr in Donauwörth an einer komplett falschen Adresse. Außer es ist irgendwie mal einer von drei Festtagen im Jahr, da ist dann die Hölle los. Ansonsten abends sehr ruhig. Ist auf alle Fälle auch eine Rentner- und Familienstadt und für mich ein Umfeld, wo ich sehr nah bei meiner Familie und bei meinen Freunden bin zum einen und zum anderen wirklich wenig Ablenkungen habe und mich voll auf das konzentrieren kann, was mir am meisten Freude bereitet, nämlich Arbeiten.
Oh, am meisten bereitet dir Freude Arbeiten. Ja. Was ist das denn genau, was du arbeitest? Steht jetzt hier noch nicht drin. Wir kommen ja auch nachher noch so wie auf den Weg, wie du dorthin gekommen bist durch die Fragen. Aber trotzdem vielleicht, dass du nochmal ganz kurz in ein paar Sätzen erklärst, was du denn heute so alles tust.
Wir sind mit Jumata Consulting eine Marketing- und Vertriebsagentur, die sich auf Finanzdienstleister spezialisiert hat. Das heißt, wir helfen Finanzdienstleistern, mit ihren Wunschkunden, ihren Zielkunden in Kontakt zu kommen. Und zwar so in Kontakt zu kommen, dass dann die Zielkunden auch Lust haben, mit denen zu sprechen. Und dass sie nicht nur Lust haben, mit denen zu sprechen, sondern dass sie dann eben auch zum Kunden werden. Und das ist eigentlich das, was wir machen, ja.
Da gehen wir nachher nochmal ein ganz kleines bisschen genauer drauf, wie du auch bis dahin gekommen bist. Aber lass uns doch erst nochmal über deine Lieblingsfarbe sprechen. Welche ist das?
Boah, ist eigentlich keine Farbe, sondern ein Helligkeitswert. Schöne Grüße an Herrn Schenk, meinen Kunstlehrer der 5. bis 10. Klasse, glaube ich. Ist nämlich der Helligkeitswert schwarz.
Ah.
Also ich glaube, es kann auch sein, dass ich komplett hier Schwachsinn drehe. Dann tut es mir leid, Herr Schenk. Aber also Lieblingsfarbe gibt's eigentlich nicht. Ich mag schwarz sehr, sehr gern. Ja, doch, schwarz, wenn dann.
Okay. Dann ist ja ein Helligkeitswert, der müsste ja dann gegen Null gehen.
Ich glaube, ja.
Ja, oder ist er ganz oben, weil irgendwie alles Licht gefangen wird?
Herr Schenk, könnten Sie uns kurz helfen?
Komm, lass uns mal übers Lieblingsessen reden.
Oh, sehr, sehr gut. Sehr, sehr gut. Mediterran auf alle Fälle und bin ein großer Pasta-Fan. Also mit einer guten Pasta kann man mich auf jeden Fall immer begeistern. Da finde ich, wenn ich die Wahl habe, tatsächlich glaube ich Linguine am allerbesten. Linguine und ich bin ein großer Fan von so Geschmackskontrasten. Das heißt gerne etwas Herzhaftes mit so einer süßen Note. Mhm. So schöne kleine Kontraste. Das finde ich super. Und ich mag Pilze wahnsinnig gern.
Okay, also Pilz, Linguine, süß-sauer.
So eine Art. Zum Beispiel mit einer Zitronen-Weißweinsoße finde ich sehr, sehr gut. Ja, genau.
Okay, ich merke hier ein kleiner Gourmet. Nudeln auch selber machen oder eher die guten?
Boah, ich bin ganz ehrlich, ich koche so wenig. Also dadurch, dass ich, wie du auch schon richtig angemerkt hast, schon echt viel meiner Lebenszeit so mit Arbeit verbringe und versuche den Rest meiner Lebenszeit mit Familie und Freunden irgendwo zu verbringen, bleibt leider das Kochen, obwohl es mir eigentlich total viel Spaß macht, viel zu sehr auf der Strecke. Wenn ich mir die Zeit mal nehme, weil es ist ja kein Problem, ob man Zeit hat oder nicht, sondern ob man sie sich dafür nimmt, dann bin ich da sehr experimentierfreudig. Also entweder wirklich, wir gehen einkaufen und gucken mal, was uns so anspricht und machen einfach was draus. Oder man sucht sich ein schönes Rezept draus, das man sich vornimmt. Und dann lässt sich mir aber auch Zeit dafür.
Okay. Aber Nudeln jetzt eben nicht selber machen.
Die Pasta selber machen, meinst du? Habe ich auch schon gemacht, aber das wäre dann wieder so ein Aufwand, wo ich sage, nee, da gehe ich lieber zu unserem Italiener und der kauft da gute Pasta.
Wenn du ein Superheld sein könntest, welcher wärst du?
Boah, das ist echt eine gute Frage. Da habe ich mir auch den Kopf zerbrochen darüber. Ich glaube, einfach weil, ist ja ganz klar, wenn ich die Farbe Schwarz so toll finde, dann muss es Batman sein.
Ja.
Auch weil ich, glaube ich, zu Batman auf jeden Fall den größten Bezug habe über die Filme. Und weil Dark Knight und Heath Ledger als Joker mit Christian Bale als Batman für mich einen Ehrenplatz in der Top 10 meiner Filme all Zeit haben. Und deswegen Batman, ja.
Why so serious? Gibt es etwas, auf das du in deinem Leben nicht verzichten kannst?
Ja.
Was wäre dies?
Gut, nicht verzichten, wenn ich jetzt sage, Familie ist natürlich schwierig, weil irgendwann, man weiß ja nicht, was das Schicksal so für einen noch bevorhält und toi toi toi, aber auf die möchte ich niemals verzichten. Ich wünsche mir, dass das natürlich immer so bleibt, auch wenn ich weiß, dass die Natur da andere Pläne hat, aber das auf alle Fälle, meine Familie und auch ehrlich gesagt, ich liebe es schon zu arbeiten. Ich liebe es, neue Sachen mit anderen zu entwickeln, die voranzutreiben, Ideen zu entwickeln, selbst wenn von den Ideen, die da entstehen, die wenigsten dann wirklich auch umgesetzt werden. Aber das ist für mich, bringt mir wahnsinnig viel Freude und motiviert mich einfach total. Und da würde ich nicht drauf verzichten wollen.
Okay. Kommen wir nochmal zurück zum Essen.
Yes.
Oder trinken, je nachdem. Weil was darf nämlich in deinem Kühlschrank niemals fehlen?
In meinem Kühlschrank, da darf niemals fehlen Tomaten. Also kleine Cherry-Tomaten. Bester Snack.
Ah, okay, das Gesunde für zwischendurch.
Ja, und jetzt werden einige sagen, ey, du spinnst doch, Tomaten kommen nicht in den Kühlschrank. Ich sag doch.
Aber unten ins Gemüsefach.
Ja, klar.
Ja.
Es hat alles seine Ordnung, Patrick.
Ja, doch, das passt. Gut, dann frage ich dich, letzte Frage auf dieser Seite, auch sehr gut, wo du gerade gesagt hast, eine schlechte Angewohnheit, die Sachen in den Kühlschrank zu stellen. Aber was ist denn deine schlechteste Angewohnheit?
Rauchen, definitiv. Also die, da schlagen auch wieder zwei Herzen in meiner Brust. Gell? Also ich meine, du weißt ja, wovon ich da spreche. Und das ist schon so ein Thema. Auf der einen Seite schafft es viele schöne Momente, was Intimität mit Leuten schafft oder eine, in Anführungszeichen, Intimität oder Nähe schafft zu Leuten, mit denen man sonst diese Nähe wahrscheinlich nicht so hätte. Auf der anderen Seite ist es aus einer logischen Sicht das Dümmste, was man machen kann, Geld dafür zu bezahlen, um zu stinken, um vielleicht irgendwann elendig dran sterben zu müssen. Deswegen würde ich sagen, ja, ich hätte niemals anfangen sollen zu rauchen.
Okay. Lass uns mal umblättern auf die nächste Seite. Und da gehen wir nochmal so ein bisschen auf das ein, was früher mal in Donauwörth passierte. Und zwar warst du, ich denke es jetzt zumindest mal, auch dort in der Schule.
Fast.
Ah, Mist, okay.
In Wertingen war ich auf der Schule. Also erst in Wertingen, das ist eigentlich mein Heimatort. Kennt man nur wegen Zott, der Zott-Molkerei vielleicht. Die kommt daher, der hat ja einen Stammsitz. Siegel haben wir noch eine große Druckerei. Fendt ist bei uns sehr groß, in unserem Landkreis sehr industriestark. Mhm. Genau, und dann bin ich in Wertingen, also in Mertingen, geboren, aufgewachsen.
Dann ist M umgedreht.
Genau, und dann gesagt, nee, es muss hier eine radikale Veränderung kommen und dann nach Wertingen aufs Gymnasium ab der 5. Klasse, genau.
Okay. Kannst du dich da noch erinnern, was dein Lieblingsfach gewesen ist?
Yes, auf alle Fälle. Ich habe Geschichte geliebt, ich habe Deutsch geliebt, Sport war immer absolut eins der Lieblingsfächer. Ich habe dann aber ab der 8. Klasse eigentlich Spanisch lernen dürfen und das hat mir immer am meisten Spaß gemacht, einfach auch, weil ich gemerkt habe, wie positiv das in Spanien oder bei Leuten, die Spanier oder Spanisch sprechend sind, wie positiv das ankommt, wenn man ihre Sprache spricht und wenn man sich da Mühe gibt. Und das hat mich so angefixt. Deswegen, ja, auch Englisch, Französisch haben mir immer Spaß gemacht. Ja, schwierig. Schule war schon cool.
Das haben, sagen meistens nur die, die nicht mehr drin sind.
Ja, wohl wahr. Ja, ich glaube, in dem Moment fand ich es auch gar nicht so cool. Ich war auch kein super guter Schüler.
Ja, gut, nächste Frage, warst du ein guter Schüler? Nein. So, was war denn dein Berufswunsch, als du noch Schüler gewesen bist? Weißt du das noch?
Also bis zur 4. Klasse, bis zur 5. Klasse war ich, glaube ich, noch recht überzeugt, dass ich Fußballprofi werde. Ja. Der Rest ist Geschichte. Dann habe ich irgendwann mal geliebäugelt mit Journalismus. Fand das total spannend. Hab dann da auch gemerkt, irgendwie hätte mit Sicherheit seinen Charme und seinen Reiz, aber eigentlich auch nicht das, was ich machen möchte, so mein ganzes Leben. Und dann kam eins zum anderen.
Und das, was da eins zum anderen kam, kannst du jetzt vielleicht gerne mal ausführen, weil wie war denn dann dein Weg quasi in unsere Finanz- und Versicherungsbranche?
Wie bei den meisten, Patrick, war es nicht so, dass ich mir gesagt habe, ich muss jetzt unbedingt in die Finanz- und Versicherungsbranche, sondern ich habe relativ früh auch angefangen, mich für Finanzmärkte zu interessieren, so die ersten Erfahrungen mit Aktien und Krypto zu machen, so selber mal mehr Wissen sich anzueignen. Ich erinnere mich noch an ein Riesenbuch A5 vom Stiftung Warentest. Ich habe leider die Autoren, das ist ein Ehepaar, nicht mehr parat, aber Handbuch Geldanlage heißt das, weil sie noch mit 17 durchgewälzt und mir gedacht, boah geil, jetzt verstehe ich ja endlich total viele Sachen. Hatte dann mit 18 nach dem Abi aber trotzdem im Wunsch eigentlich, was aus dieser Affinität für Sprachen auch zu machen und habe dann Anglistik und Romanistik angefangen zu studieren in Stuttgart und habe das ganze 3 Monate effektiv gemacht. Dann bin ich wieder Richtung Heimat gezogen, war dann 3 Monate in Nürnberg, eigentlich in Fürth, Stadtgrenze, bei einem Startup. Das war im Versuch, so eine Mischung aus Kleiderkreisel und Instagram zu machen. Hat nicht funktioniert, war für mich, aber Unternehmen gibt es immer noch, es ist eine Marketingagentur, war für mich eine total coole Erfahrung, weil ich war da der erste Praktikant, aber du hast sofort Aufgaben übernehmen dürfen und zwar komplett eigenverantwortlich und das fand ich damals schon. Nicht nur Kaffee kochen, okay. Tatsächlich, ja, also du durftest wirklich alle möglichen, da ging es auch viel um Social Media dann, von Analysen, Recherchen, Strategievorlagen und so weiter und so fort, also die haben einem da schon ziemlich viel Verantwortung in Anführungszeichen gegeben, was ja sehr relativ ist, weil man jetzt da nicht die Arbeit macht, die dann auch tatsächlich 1:1 so umgesetzt wird. Aber in dem Moment als Praktikant kommst du dir natürlich total wirksam vor, weil du halt eben nicht deine 8 Stunden damit verbringst, irgendwie Kaffee zu kochen, sondern weil du weißt, okay, das ist das Problem, das ich lösen muss. Wie ich es genau mache, ist mein Ding. Und da habe ich immer was dran zu arbeiten. Und das fand ich sehr, sehr cool. Bin dann nach Neu-Ulm, habe dann da Informationsmanagement und Unternehmenskommunikation angefangen zu studieren. Wie du vielleicht auch schon gehört hast, angefangen. Ja. Hab's dann nach 3 Semestern beendet. Und da war dann schon der Punkt, wo ich mir gedacht habe, irgendwie scheint's ja mit dem regulären Studium bisher jetzt noch nicht geklappt zu haben, dass ich natürlich schon einmal die Möglichkeit gehabt hätte, einen 3. Studiengang anzufangen. Aber das hätte ich nicht gut gefunden. Das hätte, glaube ich, auch nicht, wäre für mich nicht gut gewesen. Deswegen da kam dann zum ersten Mal die Entscheidung, jetzt muss was Handfestes her, Ausbildungsberuf. Und da kamen für mich eigentlich nur 2 Sachen in Frage, Bank und Versicherung. Und da ich mich nie im Anzug am Schalter stehen habe sehen, sondern wenn dann mit den Leuten irgendwo, gerne bei denen am Küchentisch sitzend, aber eben unterwegs, war ganz klar, ja, dann wird's Versicherung. Und so kam ich dann zur Ergo-Versicherung 2017, habe dann bei der Ergo das erste Jahr der Ausbildung gemacht, bin dann intern gewechselt ins duale Studium, war insgesamt 4 Jahre bei der Ergo, habe da auch das Glück gehabt, in wirklich einer top Unternehmeragentur lernen zu dürfen, so richtig im bayerischen Schwaben, mit 2 super tollen Agenturchefs, insgesamt einem echt coolen Team, das hat sehr viel Spaß gemacht und durfte mich da auch ausprobieren, durfte Fehler machen, die mit Sicherheit auch meine Chefs schon das ein oder andere Mal vorher wussten, dass das vielleicht nicht so rausgehen wird, wie ich mir das da naiv, wie ich war und vielleicht auch bin, vorgestellt habe. Aber ich glaube, genau diese Erfahrungen, die sind doch echt Gold wert, weil da lernst du halt richtig was.
Mhm. Ja. Aber da hast du ja doch ein Studium gemacht.
Ein duales
Studium.
Genau, ich bin im Bande noch zum Bachelor gekommen, genau. Ja.
Immerhin, passt doch.
Ja.
Passt doch. Also der Dreifachstudent, quasi sagen. Ja, und dann? Dann, was passierte dann?
Und dann, 2021, Corona. Ich habe mir die Frage gestellt, was mache ich? Habe mit meinem damaligen Studiengangsleiter dazu auch viel gesprochen gehabt und dann war irgendwann klar, okay, ich möchte eigentlich diesen Weg gehen in die Selbstständigkeit und das machen, was ich auch in der Agentur schon gemerkt habe und wo ich überzeugt davon bin, dass es nach wie vor für ganz viele Vermittler ein Engpass ist, nämlich eine vernünftig positionierte, an einer Zielgruppe ausgerichtete Agentur aufzubauen und dann auch natürlich solche Sachen wie Serviceprozesse, wie Kooperationen mit anderen Zielgruppen, Besitzpartnern und so weiter zu organisieren. Großer Teil da, immer wenn es um Zielgruppe geht und ich einen Bestand habe, dann muss ich anfangen, im Bestand erstmal mir klar zu werden, mit wem kann ich denn da besonders gut und warum, wer sind für mich auch die wirtschaftlich rentabelsten Kunden. Und dann war es auch ehrlich gesagt am Anfang sehr viel Bestandsarbeit, wie kann ich mehr aus meinem Bestand rausholen und wie kann ich parallel dazu meine Kommunikation, meine eigene Ausgestaltung von Angeboten, von Konzepten, von Fragen, Leitfäden in der Beratung. Wie kann ich das der eigentlichen Wunschzielgruppe entsprechend ausrichten? Genau, und so hat sich das dann entwickelt. Wir haben alles Mögliche gemacht, wirklich. Also wir haben eine Studie gemacht, wir haben Trainings gemacht, wir haben die Young DKM mit ins Leben gerufen. Also wir haben so viele unterschiedliche Sachen irgendwie gemacht. Am Ende kam ich aber immer wieder auf das zurück, was mir am meisten Spaß macht, wo ich auch einfach den meisten Sinn drin sehe, nämlich die Zusammenarbeit mit Unternehmerinnen und Unternehmern im Vertrieb, mit Vermittlerinnen und Vermittlern. Und das ist auch das, was wir heute wieder machen.
Ja, wunderbar. Also hier, follow your passion.
So ist es.
Und was begeistert dich denn da jetzt so ganz besonders eben an dieser Zusammenarbeit mit Kolleginnen und Kollegen?
Zu sehen, was für einen Effekt die Zusammenarbeit hat und was manchmal schon kleine Stellschrauben bewirken können und was die für eine Folgereaktion dann anstoßen. Das ist vor allem natürlich mir sehr bewusst geworden in Beratungsprojekten mit Vermittlern, wo man gemerkt hat, okay, manchmal sind es wirklich nur so diese kleinen Stellschrauben, wo man nochmal gucken muss, sollte man die vielleicht fester ziehen oder ein bisschen lockern, um dann einen sehr positiven Effekt für das ganze Unternehmen, also Kundenunternehmen, in dem Fall Maklerunternehmen, daraus zu generieren. Und ich glaube, also das zum einen, diese Selbstwirksamkeit, die ich dabei spüre, und zum anderen macht es einfach wahnsinnig Spaß, mit Gleichgesinnten zusammenarbeiten zu dürfen, die auch diese Freude daran empfinden, neue Sachen zu schaffen, Sachen aufzubauen, auch mal Fehler zu machen und da einfach den ähnlichen Antrieb haben. Und das motiviert mich, jeden Morgen ins Büro zu gehen und da auch lang zu bleiben, weil ich einfach merke, es lohnt sich. Und zwar jetzt nicht nur auf einer ökonomischen Ebene, sondern es lohnt sich vor allem auch einfach auf dieser für mich persönlich emotionalen Ebene zu sehen, das, was ich mache, das versinkt nicht irgendwo, sondern das macht für Leute einen echten Unterschied. Ja.
Das ist schön.
Danke.
Ich blättere jetzt nochmal um und unterbreche da. Ich habe noch ein paar mehr Fragen auch zu deinem Beruf und zur Leidenschaft, wie wir das jetzt hier in dem neuen Freundebuch übertitelt haben. Kommen jetzt aber ganz kurz mal zu den Entweder-Oder-Fragen. Das sind Fragen, ich sagte immer 2 Begriffe und einen dieser beiden Begriffe darfst du einfach frei aus dem Bauch heraus entscheiden. Teammeeting vor Ort oder digital?
Digital.
Sicherheit oder Abenteuer?
Abenteuer.
Frühaufsteher oder Nachteule?
Nachteule.
Waren Boah, das ist echt schneller, als ich sprechen kann. Das Fachbuch oder Roman? Oder
Fachbuch.
Doch eher. Ah, siehst du? Fachbuch oder Roman? Oder doch eher Netflix und Co.
Fachbuch.
Okay. Krawatte oder Sneaker?
Sneaker.
Kaffee oder Tee?
Kaffee.
Telefonieren oder E-Mail?
Telefonieren.
Langfristige Planung oder spontane Entscheidung?
Spontane Entscheidung.
Struktur oder Kreativität?
Kreativität.
Große Konferenz oder kleines Expertenmeeting?
Kleines Expertenmeeting.
Reden oder zuhören?
Oh. Reden.
Netzwerken oder Fachwissen vertiefen?
Netzwerken.
Gefühls- oder Kopfmensch?
Kopf.
So schnell, wie du geantwortet hast, trotzdem Kopfmensch. Und jetzt die nachfolgende Frage. Was ist für dich wichtiger? Theorie oder Praxis?
Praxis.
Okay. Das ging schnell. Das ging schnell. Du hast echt, das ist Speedy Gonzales im Entweder-Oder-Fragen beantworten.
Ja, vor allem, ich könnte ganz, es ist ja deswegen auch wieder hier mit Reden, war eigentlich auf alle Fälle die richtige Entscheidung, weil wir würden viele Sachen dazu einfallen.
Ja.
Zum Beispiel auch, ich glaube, eine gute Praxis, die kann man entweder lernen, indem man viele Schleifen in der Praxis dreht oder indem man ein solides Fundament schafft mit Theorie. Und das ist wahrscheinlich auch einer der Vorzüge vom dualen Studium, wieso ich da auch so ein Freund davon bin, dass man das miteinander irgendwo verknüpft, weil ich glaube, dieses Verständnis, das Theorie schaffen kann, es lohnt sich wahnsinnig, wenn man es dann in der Praxis eben auch schafft anzuwenden, aber der echte Erfahrungswert entsteht nur in der Praxis, deswegen schlägt die Theorie dann am Ende doch.
Ja, alle sagten, es geht nicht, dann kam einer, hat es gemacht und hat funktioniert, ne?
So ist es. Ja.
Ich habe mal einen anderen Spruch irgendwie. Theorie ist, nee, ich krieg den nicht mehr zusammen. Auf jeden Fall kam am Ende von diesem Spruch, kam dann irgendwie raus, bei uns wird Theorie und Praxis vereint. Nichts klappt, keiner weiß warum. Das ist dann. Ja. Gehen wir mal wieder zurück auf die andere Seite, wo eine Frage drinsteht, die sehr, sehr spannend ist, weil sie nämlich auch das besonders Spannende beinhaltet. Weil welche Herausforderung in der Branche findest du denn eben besonders spannend?
Besonders spannend finde ich die Herausforderung, dass wir als Branche es schaffen müssen, uns, glaube ich, anzufangen, also wir müssen anfangen, uns damit auseinanderzusetzen, warum das Image von der Branche in der Öffentlichkeit so ist, wie es ist, und nicht immer die Abkürzung nehmen und zu sagen, liegt daran, dass die anderen schlecht über uns reden, sondern wirklich uns überlegen, was haben wir getan, damit das entstanden ist, was haben wir schon hinter uns lassen können, was sind vielleicht Sachen, die einfach in dem Geschäftsmodell auch liegen, wo man auch sagen kann, das ist halt so, das muss nicht jeder toll finden, aber so funktioniert halt das System, und was sind Sachen, wo wir ganz ehrlich sagen müssen, da sollte man vielleicht ernsthaft an uns selber arbeiten. Und ich glaube, diese Diskrepanz zwischen Selbst- und Außenwahrnehmung, das ist das, was mich an der Branche vor allem auch so reizt, und wir haben einfach so einen unglaublich wichtigen ist ein unglaublich wichtiger Part von unserer Gesellschaft und von Risiken zu ermöglichen, Innovationen zu finanzieren und so weiter und so fort. Und da sehe ich extremen Aufholbedarf und habe den Eindruck, dass unsere Branche bedeutend mehr leisten könnte als das, was wir aktuell tun.
Das Erstgenannte von dir mit dieser Außen- und Selbstwahrnehmung, wie kriegen wir das hin? Was können wir da tun?
Ganz ehrlich, ich bin ein Riesenfreund von Transparenz und ich habe in keiner Phase den Eindruck, dass unsere Branche jemals transparent mit diesen Verfehlungen umgegangen ist. So vielleicht intern mal in vertrauten Runden, wo man das mal ganz offen ansprechen kann, wo man sagen kann, ja, müssen wir schon ehrlich sein, ist jetzt nicht gut gelaufen oder ist immer noch nicht gut vielleicht. Ich glaube, wenn wir da uns auch etwas mehr Transparenz zutrauen würden gegenüber dem Kunden und vor allem jungen Kunden, die sind noch nicht so voreingenommen, weil die sowieso viel von dem hinterfragen, was so an Glaubenssätzen mitgegeben wird von zu Hause, einfach wegen Internet und ganz anderen Milieubildung und so weiter und so fort. Ich glaube, da besteht eigentlich eine Riesenchance, denen eben zu zeigen, hey, ja, es ist so, Es gab diese Praktiken in der Vergangenheit, ob es jetzt irgendwelche Wettbewerbsreisen sind, ob es jetzt irgendwelche komplett Vergütungsmodelle sind, die ausgeartet sind, sage ich mal. Da glaube ich, könnten wir eigentlich total viel Kredit uns damit holen. Und ich glaube, wenn wir damit anders umgehen würden, könnten wir auch Verständnis schaffen dafür, dass manche Sachen, auch wenn es zum Beispiel darum geht, wieso werden manche Leistungsfälle nicht reguliert, um einfach klar zu machen, und das ist ja das, was wir auch als Branche irgendwie, seit ich zumindest dabei bin, auch immer wieder sagen, es geht um Kollektivschutz und so weiter und so fort. Aber das sind Sachen, die versteht der Privat- oder der Otto Normalverbraucher da draußen gar nicht. So, die Branche ist so komplex oder kompliziert vielmehr, kompliziert und intransparent, dass es für den normalen Kunden ja schon kaum möglich ist zu unterscheiden, was ist jetzt ein Makler, was ist jetzt ein Vertreter und der Typ von dem Vertrieb, was ist der jetzt eigentlich? So, also da, glaube ich, haben wir extrem viel Aufholbedarf. Ich sehe da eine extreme Chance drin, aber ich glaube auch, dass solange diejenigen Leute, die das halt noch maßgeblich mitzuverantworten haben, und da müssen wir auch so offen und ehrlich sein, solange die noch in irgendwelchen Aufsichtsratposten sitzen und mit allem, was sie haben, sich dagegen stellen werden, dass diese Sachen transparent angesprochen werden, braucht man nicht glauben, dass sich dann auch wirklich was verändert.
Okay. Aber wenn jeder im Kleinen ein bisschen was tut, dann haben wir vielleicht auch schon einen ganz guten,
auf jeden Fall,
Impact. Was für Innovationen oder Entwicklungen werden in den nächsten Jahren die Branche prägen?
Ganz klar, künstliche Intelligenz. Das ist, glaube ich, jetzt schon mal was, was man so festhalten kann. Ich glaube, das in Kombination mit der Demografie und auch mit Extremwetterereignissen, Klimawandel, ich denke, das wird in den nächsten 10 Jahren sehr, sehr klar spürbar werden, was das auch für die Risikolandschaft bedeutet. Und ich denke, das ist so der Dreiklang an Megatrends, die uns da beschäftigen werden. Und natürlich, weil es auch zur Demografie gehört, das Thema Gesundheit, ganz wichtig, weil ist ja klar, wenn wir weniger Fachkräfte haben in Zukunft, wird der Wert der einzelnen Fachkraft damit höher, weil es eine Verknappung gibt. Und dann Angebot und Nachfrage sich wieder bei einem anderen Gleichgewichtspreis finden. Und dann bedeutet es in der Konsequenz, die Gesundheit von der Arbeitskraft steigt auch im Wert, weil nur wenn die Arbeitskraft gesund ist, kann sie produktiv sein. Das heißt, auch das würde ich jetzt mal eng verknüpfen mit dem Thema Demografie. Mhm. Und glaube, das sind dann die Themen.
Okay. Next question. Hast du ein persönliches Motto in der Finanzwelt?
Nee.
Nee? Okay, nee. Dann streich mal hier einfach so einen Strich durch. Und geh jetzt mal auf die Frage, was denn so dein coolstes Projekt war, an dem du bisher mitgearbeitet hast oder arbeitest.
Boah.
Das sind ja häufig die Dinge, die man jetzt gerade eben macht, die einen so besonders faszinieren.
Kann ich mir jetzt natürlich unbeliebt machen bei ein paar Leuten, aber das, was schon, wir sind ja gerade, ich habe es ja auch erzählt, wir sind gerade dabei, einen eigenen BKV-Makler an den Start zu bringen. Und das macht schon wahnsinnig viel Freude, weil wir einfach da auch sehen, zum einen die Leute, die mit dabei sind, ist einfach super, macht als Team wahnsinnig viel Spaß. Zum anderen sehen wir jetzt auch schon durch die ersten Gespräche, was für einen Nerv wir da treffen. Ich glaube auch das Angebot, weil es BKV ist ein Teil davon, aber wir haben uns da schon zur Aufgabe gemacht, das Ökosystem betriebliche Gesundheit in eine so einfache Form zu bringen, dass für den Kunden ganz klar ist, er wird bei uns Kunde und seine Mitarbeiter werden dadurch gesünder. Und das ist wirklich was, das macht schon sehr viel Spaß.
Und wenn dich heute dein jüngeres Ich fragen würde, was dich an dem Job oder an dem Beruf und der Branche so fasziniert, was würdest du deinem jüngeren Ich antworten?
Wie viel Einfluss diese Branche einfach hat auf ganz vielen verschiedenen Ebenen darauf, wie sich Sachen in Deutschland entwickeln. Und das ist ja, also das klingt jetzt vielleicht so ein bisschen nach die da oben, das soll aber gar nicht danach klingen, sondern eigentlich soll es viel mehr zum Ausdruck bringen, dass wir natürlich dadurch, dass wir unfassbar viel Geld investieren, dadurch, dass wir Risiken ermöglichen, also auch es ermöglichen, dass Unternehmen zum Beispiel Risiken wahrnehmen und dadurch dann Wachstum generieren können, Innovation generieren können, dadurch, dass wir natürlich auch Einfluss auf Politik nehmen und so weiter und so fort, haben wir so eine, sind wir so verwoben mit allem, was in diesem Land eigentlich passiert. Und das finde ich das Faszinierende, dass Versicherungen, jeder hat Kontakt mit Versicherungen irgendwo. Also so gut wie jeder Haushalt in Deutschland hat irgendwo Kontakt zu Versicherungen. Jedes Unternehmen hat Kontakt zu einer Versicherung. Also diese wirkliche, aus einer Netzwerkperspektive quasi gesprochen, dieser Knotenpunkt zu sein, der von dem alles irgendwo oder der mit allem irgendwo verbunden ist, das macht so verdammt komplex und auch kompliziert, aber auch so reizvoll, sich halt damit auseinanderzusetzen, weil man irgendwie jeden Tag was Neues beim Nachdenken über die Branche lernen kann.
Ja. Ich kenne niemanden, der keine Versicherung hat.
Das ist verrückt, oder?
Ja.
Ja. Auch jedes Unternehmen. Und diese Mengen an Daten, Patrick, die ja leider nicht in strukturierter Form vorhanden sind, aber dieses Potenzial an Daten und auch Daten, die beispielsweise Rückversicherer haben über globale Klimaentwicklungen zum Beispiel. Das ist schon das irre, einfach wie viel Wissen, wie viel Einfluss diese Branche hat.
Ja. Ja, und wir sind mittendrin.
Und wir sind mittendrin.
Wir sind mittendrin in dieser Branche und arbeiten so gerne in ihr, dass wir sogar einen Podcast drüber machen. Du, wir kommen schon zu den letzten beiden Fragen. Auf der letzten Seite stehen ja immer die Abschlussfragen. Und das ist, du weißt es, einmal die Zeitmaschine. Stell dir vor, du hättest für einen Tag lang eine Zeitmaschine und könntest einmal mit dieser Zeitmaschine, egal wohin, reisen und könntest da den Tag verbringen und danach würdest du wieder zurückgebeamt werden. Jetzt sitzen wir uns gerade gegenüber. Jetzt hast du deine Ärmel hochgekrempelt und ich habe gesehen, dass du ein Tattoo hast auf deinem Unterarm, in dem drei französische Begrifflichkeiten stehen. Mhm. Egalité, Fraternité, Liberté. Mhm. Die Kenner unter uns wissen, was das Ganze bedeutet. Und jetzt gebe ich dir zwei Zeitmaschinen, weil eventuell hast du einmal vor, in das Jahr, was mir jetzt gerade nicht einfällt.
1789.
Genau, der Französischen Revolution, um dahin zu reisen. Wäre das deine erste Alternative oder deine erste Wahl gewesen?
Boah, also ich glaube, das ist aus so einer, wenn es jetzt in so einem Film wäre, dann wäre es noch was anderes, aber diese Gewalt dann da auch live irgendwie mitzuerleben, das ist mit Sicherheit was Epochales, weil es eben so ein radikaler Umbruch war. Auf der anderen Seite möchte ich, glaube ich, nicht Leute sterben oder getötet sehen. Deswegen, auch wenn es mich natürlich interessieren würde, wie es dann wirklich abgelaufen ist, würde ich da dann doch drauf verzichten und würde mich wahrscheinlich dafür entscheiden. Ich würde gerne mich würde wahnsinnig interessieren, wie waren die goldenen 20er zum einen. Das fände ich sehr, sehr spannend, da einfach mal wirklich dieses Lebensgefühl, also aus einer hedonistischen Perspektive, da dieses Lebensgefühl mal einzuatmen, aufzusaugen und dann aus einer Finanzperspektive fände ich es wahnsinnig spannend, so diese Deregulierungsphase in den 90ern mal mitzuerleben. Da einen Tag bei irgendwelchen Fondsmanagern mit in den Besprechungen zu sitzen und da zuzuhören, was wirklich so die Gedanken und Beweggründe waren, als man gewisse, vor allem Derivate, das Finanzprodukt ja dann auch geschaffen hat, um da zu verstehen, was waren denn schon so die Überlegungen damals? Das würde mir jetzt noch spontan auf alle Fälle einfallen, aber ich beschränke mich jetzt mal darauf, weil ansonsten springe ich hier den Zeitrahmen.
Ich habe eine Zeitmaschine, wohin würdest du reisen? In die 90er. Ja, es kommt dem einen oder anderen Hörer, der einen oder anderen Hörerin von uns hier wahrscheinlich vor. Wieso? Das war doch erst neulich. Mir tatsächlich auch. Okay. Das war doch auch da, wo ich glaube, David Hasselhoff mit seiner...
Wo er die Mauer eingerissen hat.
Die Mauer eingerissen
hat. Das war gleich ein Jahr davor ungefähr.
Genau. Letzte Frage. Nenne mir doch bitte mal drei Personen, unabhängig davon, ob sie leben, bereits tot sind oder auch erdacht, also fiktiv sind, mit denen du gerne mal essen gehen würdest. Lieblingsitaliener, Linguini mit der Zitrone, Sahne, Soße.
Drei Personen. Marie Curie würde mich interessieren. Einfach, weil sie so eine Pionierin war. Und ich glaube, und mit Sicherheit einfach unfassbar schlaue Person. Das würde mich wahnsinnig reizen. Mich würde auch Albert Einstein reizen. Und ich glaube, ich hätte gerne noch so einen Exzentriker wie David Bowie oder so mit dabei. Mhm. Einfach um für den Entertainment-Faktor, ja. Und weil er auch einfach ein Genie ist oder war.
Mhm. Okay, Bowie, Einstein, Curie.
Ja, wobei, ich glaube, ich tausche Bowie gegen Mozart, wenn man schon mal die Chance hat.
Okay, alles klar. Ja, ich glaube, passt, glaube ich, sehr gut. Mozart, Exzentriker, definitiv.
Ja.
Ja, es gibt da ja ganz interessante Titel von Musiken, die er gemacht hat, die ich jetzt hier nicht nennen möchte. Aber es, man sagte auch, dass der Götz von Berlichingen übrigens das Ganze gerufen habe. Aber Mozart hat es schon früher gebracht.
Spannend, das musst du nachher gleich mal auflösen.
Ja, nee, das kennt man. Meine Großmutter hatte mal, also es geht ja eigentlich um dich hier, aber ich, wo ich gerade Götz von Berlichingen sagte, meine Großmutter hatte überm Telefon, damals gab es ja noch so Telefone, so auch 90er, weißt du,
da muss ich erst so zurückreißen, sorry. Gab's
so Telefone so mit Schnur und so weiter. Und oben drüber hatte sie einen Teller hängen. Und es gibt ja so Wandteller. Und da stand drauf, lass nie durch Fernspruch dich aus der Ruhe bringen. Denk stets an den Kernspruch des Götz von Berlichingen. So. Und wenn wir jetzt hier alle gleich mal googeln oder die KI fragen, wer der Götz von Berlichingen und was ihm quasi als Ausruf so nachgesagt wird, war, verabschiede ich mich bei dir. Ganz, ganz herzlich, kann das Freundebuch zuschlagen und sage, Max, es hat mir unheimlich viel Spaß gemacht. Schön, dass du jetzt hier vorbeigekommen bist und wir gemeinsam das Freundebuch ausfüllen konnten. Und ich freue mich auf alles das, was jetzt noch bei uns passiert und auch aufs Wiedersehen. Und ja, sag nochmal ein ganz herzliches Danke.
Danke dir, Patrick. Hat sehr viel Spaß gemacht.